los geht's. Plitoria's Secrets. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Clitoria's Secrets.
Schön, dass ihr dabei seid.
Vielleicht sagen wir am Anfang mal nochmal, wer wir sind, dass man für Menschen, die uns nicht gut auseinanderhalten können, dass die verstehen, wer ist. Also ich bin Ronja.
Und ich bin Katrin.
Das bringt Katrin halt nicht, wenn man nur so einen Satz sagt mit seiner Stimme.
Ja, gut. Aber ich glaube, wenn man am Anfang schon mal so ein bisschen settet, wie es weitergeht, dann ist es vielleicht trotzdem schon einfacher. Aber ich versuche auch ab und an einzustreuen, dass ich, wenn ich dir eine Frage stelle, dass ich deinen Namen dabei erwähne, dass wenn man total lost ist, dass man sich trotzdem noch ein Stück weit orientieren kann zumindest.
Das ist doch gut.
Ja. Ja, du kommst gerade aus einer Nachtschicht, beziehungsweise hast noch mal ein paar Stunden Schlaf nachholen können, damit wir jetzt diese Folge machen können, was?
Ja, ich habe dich leider ein bisschen warten lassen müssen.
Ja, das macht gar nichts, aber das bedeutet immer, dass die Schicht recht hart war, wenn du einige Stunden Schlaf nachholen musst, was?
Ja, ich bin leider heute Nacht gar nicht zum Schlafen gekommen, weil mich einige kleine neue Erdenbürger ziemlich auf Trab gehalten haben.
Okay, magst du mal ein bisschen erzählen, was so passiert ist?
Ja, also es war einfach super viel los im Kreissaal und das liegt unter anderem daran, dass ich ja in einer Stadt arbeite, in der es viele Geburtskliniken gibt und wir sind im Moment die einzigen, die auch die Väter quasi nach der Geburt im Zimmer mit zulassen, also haben solche Familienzimmer und es hat sich natürlich bei uns rumgesprochen wie ein Lauffeuer und dementsprechend wollen jetzt alle bei uns entbinden.
Was also natürlich für dich scheiße ist.
Ja, natürlich. Es ist wesentlich mehr los als sonst. Und muss man halt, es geht ja nicht anders. Also wenn der Kreißsaal ruft, dann muss man eben auch dahin und sich kümmern. Und es war ganz interessant, weil die erste Geburt, die ich gestern in der Schicht hatte, da bin ich in den Kreißsaal reingegangen und habe mich vorgestellt und dann dachte ich schon, das ist ja irgendwie merkwürdig, die Mutter, die guckt mich gar nicht richtig an und die wirkt so ein bisschen so apathisch irgendwie, ganz merkwürdig und dann musste ich hin und wieder nochmal rein, um ein paar Sachen zu besprechen, wie wir jetzt weitermachen und so fort. Und dann habe ich erst gedacht, okay, ist die überhaupt noch bei Bewusstsein? Dann bin ich einmal richtig erschrocken. Und bis ich dann mal gecheckt habe, dass die einfach Hypnobirthing macht und einfach wirklich überhaupt nicht am Start war. Also die hat quasi mich gar nicht zur Kenntnis genommen. Also ich glaube, die hat schon gehört, was ich gesagt habe, aber also die war einfach nicht richtig anwesend. Es war total krass, das mal zu sehen. Habe ich so vorher noch nie erlebt.
Ja, besonders verrückt finde ich, dass du es bisher noch nie erlebt hast. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen Insta-mäßig bei dem Thema dabei ist, dann hat man das Gefühl, dieses die friedliche Geburt und Hypnobirthing ist gerade State of the Art.
Ja, ich glaube, weiß schon, dass es ein Trend ist und ich glaube auch, dass sich das einige Frauen vornehmen und dass die dann, ja, wenn es so die Eröffnungsperiode ist, wenn der Muttermund langsam beginnt, sich zu öffnen, dass die das dann auch in der Badewanne oder so gut anwenden können, aber dass sich da jemand in so einen Zustand bringt durch dieses Hypnobirthing, in dem man wirklich gar nicht mit ja bewusst da ist, also das fand ich einfach krass. Und so ausgeprägt habe ich das einfach noch nie wahrgenommen.
Voll spannend. Schon spannend.
Ja, total, voll.
Und was hatte das für Auswirkungen auf die Geburt? Kannst du das bewerten?
Finde ich schwierig, weil du weißt ja immer nicht, wie es gelaufen wäre, wenn sie das nicht gemacht hätte. Die war schon so relativ tough, hat sie gewirkt, fand ich, die werdende Mama. Und ja, man hat eben gemerkt, dass sie sehr bei sich ist und bei den Wehen und bei ihrem Kind und dass die nicht verkrampft, wenn eine Wehe kommt, sondern das so auf sich zukommen lassen kann und vielleicht auch annehmen kann als Hilfe, dass jetzt sie diese Wehe braucht, um wieder einen Schritt voranzukommen. Das war schon so eine Grundeinstellung gewesen, die, glaube ich, viele Frauen haben, die sich vorab mit dem Thema auseinandersetzen, positiver Geburt und welche Einstellung kann ich dazu finden irgendwie, dass die Schmerzen vielleicht auch nicht ganz so extrem wahrgenommen werden. Ja.
Also ich glaube, das Thema müssen wir wahrscheinlich irgendwann noch mal wann anders genauer besprechen. Aber ich finde das Konzept schon ganz interessant, muss ich echt sagen. Weil auch die Herangehensweise irgendwie ganz positiv ist.
Mhm, finde ich auch.
Und über wie viele Geburten sprechen wir da so in so einer Nachtschicht?
Also das war jetzt eine 24-Stunden-Schicht und es waren jetzt 6 Geburten, davon 2 Kaiserschnitte. Also jetzt nicht übermäßig viel, aber da läuft dann eben immer noch nebenher die Notaufnahme und 2 große Stationen. Und also ich war eigentlich ja durchgehend beschäftigt bis kurz vor 4 heute Nacht.
Gott.
Aber ja, jetzt bin ich ausgeschlafen und bereit für unser Thema heute.
Ja, und willst du dir gleich ankündigen, über was wir heute reden werden?
Ja, heute geht es um schwanger oder nicht. Also was sind sichere und unsichere Schwangerschaftszeichen? Wir reden ein bisschen über einen Schwangerschaftstest. Wie funktioniert der? Was hat der uns eigentlich für Vorteile und Nachteile vielleicht auch gebracht? Genau.
Mhm.
Darum soll es heute gehen.
Und ich glaube, selbst wenn man gerade nicht schwanger ist, einen Schwangerschaftstest gemacht hat, befürchtet schwanger zu sein oder hofft schwanger zu sein, können wahrscheinlich sehr viele Frauen sich in das Thema einfühlen, weil diese Angst vor einer Schwangerschaft, wenn man vielleicht noch nicht gerne schwanger sein möchte, haben wahrscheinlich viele schon mal erlebt und respektive dann wahrscheinlich auch die Partner, Partnerinnen das dann irgendwie mitbekommen. Deswegen glaube ich, dass das ein super wichtiges Thema ist, weil selbst wenn es gerade nicht so präsent ist, glaube ich, kann man sich einfach sehr, sehr gut in die Situation einfühlen.
Absolut. Ich glaube, ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, der noch nie in der Situation war, einen Schwangerschaftstest gemacht zu haben oder machen zu müssen oder das Gefühl zu haben, man braucht das als Absicherung.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit einer Sprachnachricht von Jula. Damit haben wir in der letzten Folge aufgehört. Da hat sie uns ja so ein bisschen erzählt, wie es bei ihrem ersten Kind so war, wie es da ablief. Da ging es ja auch kurz auch um den Schwangerschaftstest, den sie da gemacht hat. Und jetzt würden wir auch 1-2 Sprachnachrichten überspringen, die sie uns auch zwischendrin mal geschickt hat, weil wir hoffen, dass es vielleicht zu einer anderen Folge besser passt. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz okay, weil die Sprachnachrichten, die wir euch jetzt zeigen wollen, passen eben auch sehr, sehr gut zu unserer heutigen Folge und leiten das Thema ganz schön ein. Deswegen könnt ihr euch jetzt auf eine Fortsetzung von Jula freuen. Ah ja, und noch eine kurze Notiz am Anfang, da spricht sie über einen Test und dieser Test ist so ein Ovulationstest. Katrin müsste mich korrigieren, falls ich es falsch ausgesprochen habe, aber nur damit ihr euch am Anfang der Nachricht auch zurechtfinden könnt.
Im letzten Monat mit der letzten Zyklus habe ich dann zum ersten Mal diesen Test benutzt, mehrere Tage lang, um zu gucken, wann der Eisprung irgendwie jetzt halt bevorsteht. Da habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt würde es so gut passen oder jetzt will man auch einfach loslegen, tatkräftig werden. Jetzt mache ich diese Tests, um zu gucken, wann der Eisprung ist. Dann haben wir Sex, bumm, wird man schwanger. Es gab viel Sex, auch an den Frucht- oder vor allem an den fruchtbaren Tagen. Aber dann 2-3 Wochen später, oder ich war dann die Tage vor meiner Menstruation, vielleicht die Woche vorher schon, total aufmerksam, denke ich mal, was im Körper passiert ist. Und es gab dann, also ich hatte total eine ganz komische Blutung, Schmierblutung eigentlich eher, oder so Ausfluss eigentlich nur, ganz komisch, ganz untypisch. Und dachte ich schon, okay, irgendwas ist auf jeden Fall los. Und was es dann halt ist, weiß man ja irgendwie die ganze Zeit nicht. Und dann ging es halt echt zu warten und warten. Und jeder Tag war eigentlich nur so eine, also so furchtbar. Man wartet irgendwie auf so ein positives Ergebnis. Auf der anderen Seite hat man auch all die Geschichten im Kopf und weiß, wie lange andere Paare probieren. Und das ist, ja, wie Katrin irgendwann mal gesagt hat, einmal ist halt auch einfach kein Mal. Da habe ich dann ganz viel drüber nachgedacht, aber man hofft natürlich die ganze Zeit, dass jetzt, ja, dass die Tage schon einfach gehen, dass man dann seine Menstruation nicht bekommt und so ein Schwangerschaftstest halt positiv ist. Und bei mir war es dann so, dass ich war so sicher, dass irgendwas im Körper passiert. Meine Brüste haben total gespannt und das schon, also viel früher als wenn das einen Tag vor der Menstruation passiert. Deswegen, ich war mir total bewusst, dass irgendwas im Körper passiert. Und irgendwann wurde dann halt dieser Ausfluss vom einen Tag auf den anderen eine Blutung. Da dachte ich, okay, gut, nicht schwanger. So ist es jetzt einfach. Aber bis dahin dann halt auch schon einen Schwangerschaftstest gemacht und der war auch negativ. Und dann, naja, gut, mal gucken, wenn man ihn erst 4 Tage vor der Menstruation macht, dann ist die Chance auch nur bei 53%. Also totaler Quatsch, aber mein Kopf hat echt schon wieder total, oder das hat so Überhand genommen in meinem Kopf, dass ich dachte, okay, das ist das, was ich jetzt ausprobieren muss, um zu gucken, ob ich schwanger bin oder nicht. Naja, dann kam die Menstruation. Sowohl ich als auch mein Freund war total enttäuscht, obwohl es ja einfach nur der erste Versuch jetzt irgendwie war. Und dann heißt es einfach nur warten, Menstruation überstehen, ein paar Tage Pause und dann kommen wieder fruchtbare Tage.
Und da kann man wieder anfangen. Ja, ich glaube, wir sollten uns vielleicht die zweite auch gleich noch hinten dran anhören und dann beide mal besprechen. Außer du willst jetzt direkt was dazu sagen, Katrin?
Ach, ich finde, es gäbe jede Menge zu sagen, aber wir können uns gerne die zweite anhören.
Okay, weil dann könnte ich auch die Katrin aus dem Podcast Victoria's Secrets zitieren, die ja immer sagt, einmal ist kein Mal. Also hören wir uns die zweite Nachricht auch noch an.
Heute Morgen habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Ja, und jetzt bin ich auf einmal schwanger. Es ist irgendwie so passiert, obwohl ich vor ein paar Tagen echt das Gefühl hatte, dass, also es war genauso wie letzten Monat, auf einmal fangen die Brüste an zu spannen und man merkt, dass irgendwas passiert im Körper. Und diesmal nach letzten Monat dachte ich einfach nur, okay, das kann alles oder nichts bedeuten. Es passiert einfach was und ich muss einfach abwarten. Diesmal war ich auch viel entspannter und habe überhaupt nicht rumgestresst. Also ja, oder nicht rumgestresst heißt vielleicht auch, dass ich ich glaube jetzt dann doch schon 4-5 Tagen einen Test gemacht habe, den ich noch von letztem Monat irgendwie hatte. Da gab es dann 2 Tests in der Packung und ich habe dann nur einen gebraucht. Dann am nächsten Tag habe ich meine Tage bekommen. Aber es gab noch diesen einen Test und da steht ja dann drauf, dass sie bis zu 4 Tage vor der Menstruation messen oder zeigen können, ob man schwanger ist. Dann habe ich den probiert und der war einfach total negativ. Dann habe ich da eigentlich, glaube ich, schon für mich so aufgegeben und jetzt einfach nur auf meine Tage gewartet, die dann laut meiner App gestern hätten kommen sollen. Und kamen sie dann aber nicht. Ich war die ganze Zeit, also ich fand, dass mein Körper voll auf Menstruation eingestellt war oder die Zeichen, die es gab. Und dann, ja, habe ich nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Aber dann heute Morgen doch einen Test gemacht, nachdem dann meine Tage immer noch nicht kamen und so viel zu spät. Ist dann irgendwie doch komisch. Aber naja, jetzt diesen Test gemacht und auf einmal war da halt schon total blasser Strich bei schwanger und ich dachte, ich hatte irgendwie so ein Gefühl heute Morgen, glaube ich, und dann habe ich nur zu meinem Freund gesagt, dass er verantwortlich ist, das Testresultat abzulesen, Testergebnis abzulesen und er hat, also ja, also ich wäre da vorgestanden und hätte rot gestarrt auf diesen Test. Und das hat er überhaupt nicht getan. Und dann irgendwann steht er nur noch an seinem Telefon. Und ja, und dann meinte ich nur so, hallo, hast du überhaupt geguckt? Und er guckt nochmal hin und sagt so, ja, also versucht wieder die Anleitung zu lesen. Ja, aber das sollten noch 3 Striche sein. Nein, das sind nie 3 Striche. Ja, okay, dann, aber der Strich müsste doch, ich meine, das sind noch 2 Striche. Hey, aber der müsste doch da sein und... Ich sag, nein, 2 Striche heißt schwanger. Und dann konnte er es überhaupt nicht glauben.
Okay, voll die wichtigen Nachrichten irgendwie. Jetzt ist klar, dass sie schwanger ist. Ja. Wer hätte das gedacht? So früh. Das ist so verrückt.
Schön, ja, auch dass sie uns so einen intimen Einblick gewährt. Das fand ja, ich total. Ganz, ich finde, es wirkt noch intimer dadurch, dass man so hört, dass sie nebenher irgendwie gerade noch irgendwie Essen in der Mikrowelle macht und man hört so die kleine Maus hinten irgendwie brabbeln und ja, es ist schön, da teilzuhaben auch.
Voll. Ja, und ich glaube, aus diesen zwei Nachrichten allein haben wir schon unglaublich viel Futter. Erstens mal für die ganze Folge, aber natürlich jetzt auch für die ersten Minuten. Vielleicht fangen wir auch mal bei der ersten Nachricht an, also wo sie ja dann probiert und wo sie diese so Zeichen hatte, wie die Brüste spannen. Und so viel war es eigentlich auch gar nicht. Sie meinte bloß, sie hätte jetzt gesagt, dass es schon geklappt hat beim ersten Mal. Dass sie dann eben ganz enttäuscht war, ne?
Was mich unabhängig von diesen Schwangerschaftszeichen am allermeisten interessiert, ist mir so direkt durch den Kopf geschossen. Wie muss es wohl sein, Sex zu haben an fruchtbaren Tagen, so mit dem Bewusstsein, okay, wir machen jetzt ein Kind. Finde ich voll interessant. Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, oder? Fühlt sich das dann anders an? Ist es irgendwie intensiver oder vielleicht auch gar nicht so geil, weil man halt weiß, irgendwie ist es auch ein bisschen Mittel zum Zweck? So, das
beides wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung.
Ja. Ja, Katrin, du wirst es auch wohl noch eines Tages rausfinden, ja, schätze ich mal.
Mal sehen.
Aber das finde ich tatsächlich auch. Also das ist auch eine Frage, die spannend ist, die jetzt leider nicht so richtig in diese Folge gehört. Ich glaube, da müssen wir irgendwann anders dann auch nochmal drauf kommen, dieses Geplante und wie das dann ist, wenn man eben auch weiß. Und ich glaube, es gibt auch super viele Paare, die erstmal einfach Sex haben, ohne das vielleicht so sehr vom Zyklus abhängig zu machen. Ich glaube, wenn es dann vielleicht
ja, erstmal... Ja, das propagiere ich ja auch immer sehr. Also ja, das ist ja, auch absolut genau. Richtig, keine Frage. Ja, und dann beschreibt sie eben die Zeichen, die sie gespürt hat oder vermeintlich gespürt hat. Und da ist so, glaube ich, Brustspannen und so vielleicht auch ein flaues Gefühl im Magen, so eine Übelkeit, die man ja so kennt aus den ersten Wochen der Schwangerschaft, sind, glaube ich, die Sachen, auf die man so mit als erstes achtet, wenn man eben das Ausbleiben der Periode noch nicht als Faktor nehmen kann, weil es einfach ja. noch zu früh ist, ne?
Ja, es gibt ja so eine ganz kritische Zeit. Und gerade wenn du jetzt vielleicht einen längeren Zyklus hast, dann musst du natürlich viel länger bibbern, bis du irgendwie weißt, kommt jetzt die Periode oder nicht, weil das ist ja letztendlich immer so ein Zeichen, das ist so ein, markiert so einen Stichtag, ne? Wenn du aber jetzt vorher auch schon dir einbildest oder diese Zeichen spürst, wie zum Beispiel, dass die Brust spannt, dass dir übel ist, dass du vielleicht mehr Appetit hast oder irgendwas, was dir auffällt, ne, als ungewöhnlich, dann interpretiert man, glaube ich, auch super viel rein, gerade wenn man weiß, dass man vielleicht mal Sex hatte, ungeschützt oder das Kondom ist gerissen oder was auch immer, man hat die Pille nicht so genommen, wie man sie nehmen sollte, was auch immer sein mag. Und da ist halt auch die Frage, wie viel man da überhaupt reininterpretieren sollte, ob das richtig ist, dass man sagt, okay, das ist irgendwie ein verlässliches Zeichen oder nicht. I don't know.
Naja, also ein verlässliches Zeichen ist es ja nicht, das wissen wir ja alle, dass wenn die Brust spannt oder man ein bisschen Übelkeit hat, dann ist es auf keinen Fall ein sicheres Zeichen für die Schwangerschaft. Das gehört alles in die Kategorie unsichere Schwangerschaftszeichen. Wenn sich da natürlich mehrere häufen, klar, dass man dann irgendwie auf den Gedanke kommt, aber ich glaube, der Weg ist meistens umgekehrt. Also der Weg ist meistens entweder ich habe die Sorge vor der Schwangerschaft oder den Willen zur Schwangerschaft und achte dann eben vermehrt auf diese Anzeichen. Ich glaube, es ist selten so, dass man sich keinen Kopf drum macht, könnte eine Schwangerschaft da sein oder nicht, und plötzlich nimmt man das Zeichen vom Brustspannen oder von der Übelkeit wahr als erstes Schwangerschaftszeichen. Ich würde echt behaupten, das ist eher unwahrscheinlich.
Ist es denn überhaupt realistisch, dass der Körper einem schwangeren Körper schon innerhalb von zum Beispiel einer Woche überhaupt ein übles Gefühl gibt, also dass man überhaupt sich, dass man ein Unwohlsein spürt oder dass die Brüste anfangen können zu spannen. Ist es denn in so einem minimalen Rahmen überhaupt möglich?
Also da muss man klar sagen, nach einer Woche nein. Warum? Wir haben ja gelernt, dass wenn die Eizelle befruchtet wird um den Tag des Eisprungs herum, dass die sich ja dann erstmal noch im Eileiter befindet. Und wenn wir es nochmal kurz Revue passieren lassen, dann funktioniert das ja so, dass die Befruchtung durch das Spermium im Eileiter stattfindet und es dann meistens so bis zu 6, manchmal auch 8 Tage dauert, bis die Eizelle vom Eileiter an die Position in die Gebärmutter gewandert ist, wo sie sich dann letztlich auch einnisten wird. Und in der der Zeit findet eben auch noch keine Produktion von dem alles entscheidenden Hormon, in dem es das es in der Folge auch gehen wird, nämlich diesem Beta-HCG, von dem wir schon öfter gesprochen haben, das Schwangerschaftshormon, findet da noch keine Produktion statt. Das passiert tatsächlich erst mit Einnisten in die Gebärmutterhöhle. Und dementsprechend, dieses Schwangerschaftshormon ist eben auch verantwortlich mit für dieses Übelkeitsgefühl beispielsweise und für viele andere Veränderungen, die man so in den ersten Wochen der Schwangerschaft wahrnimmt. Und deswegen kann man jetzt 3 oder 4 Tage nach dem Eisprung auch da noch nicht das als zuverlässiges Zeichen heranziehen, weil das gar nicht Ursache der Einnistung von der Eizelle, von der Befruchteten sein kann.
Ja, aber das ist doch schon mal voll die gute Aufklärung. Also wenn einem irgendwie nach 4 Tagen schon total schlecht ist, dann kann das einfach de facto gar nichts damit zu tun haben. Und dieses Wissen ist ja schon mal Gold wert, würde ich meinen.
Ja, doch. Vor allem, weil das halt in einem Zeitraum dann ist, in dem man ja nicht wirklich eine andere Möglichkeit hat, das zu verifizieren, muss man ja auch klar sagen. Wenn wir nachher über die Schwangerschaftstests sprechen, dann werden wir eben lernen, dass es zwar unterschiedliche Tests gibt, die zu unterschiedlichen Zeiten schon benutzt werden kann, aber die haben halt einfach alle einen frühesten Zeitpunkt, zu dem eine Testung möglich ist. Und der liegt eben nicht eine Woche nach dem Eisprung. Ja, das die Tests, die über den Urin funktionieren, die sind zu dem Zeitpunkt einfach nicht zuverlässig. Das heißt, es gibt einfach diesen Graubereich, diese Phase, in der wir das nicht sicher sagen können, wird eine Schwangerschaft kommen oder nicht. Und das ist natürlich auch die, in der man sich, ob man die Schwangerschaft jetzt wünscht oder nicht wünscht, die allermeisten Gedanken um das Thema macht.
Total. Ja, oder halt, also wenn man sich, glaube ich, nicht klar ist, dass der Sex gefährlich gewesen ist, gibt's ja auch, denke ich. Dann ist es ja erst tatsächlich durch die Periode, wenn die verspätet ist, dass man anfängt, sich da Gedanken zu machen. Letztendlich ist es das eher beeindruckendere oder die wünschenswertere Situation, weil dann hat man sich wenigstens diese Wochen vorher erspart, wo man auch noch nicht mal irgendwas dagegen tun kann, sondern die Situation einfach aushalten muss in dieser Ungewissheit. Und wenn man dann die Periode bekommen sollte, dann sind ja wahrscheinlich auch Tests wieder eher möglich, ne? Weil dann einfach dieser Feststellungsgrad wahrscheinlicher ist.
Ganz genau. Das ist dann eben der Zeitpunkt, zu dem es auch Sinn macht, sich einen Test zuzulegen und das dann auch eben sicher eigentlich damit bestätigen oder ausschließen kann, ja.
Ja. Und wenn es jetzt darum geht, was sind jetzt sichere Anzeichen und unsichere Anzeichen? Mhm. Du meintest ja jetzt gerade, Brüste spannen ist eher ein unsicheres Anzeichen. Auch eine Übelkeit ist eher ein unsicheres Anzeichen. Was sind denn noch so unsichere Anzeichen? Und wo ist die Menstruation einzuordnen?
Mhm. Also neben dem Spannungsgefühl und der Übelkeit, hast du ja auch schon angesprochen, sind es Appetitveränderungen zum Beispiel oder auch so irgendwie Kopfschmerzen, also Dinge, die man vielleicht sonst so nicht vom Zyklus kennt, wo man sagt, das wären eher unsichere Zeichen. Auch, dass man vielleicht das Gefühl hat, der Bauch wäre schon größer geworden, irgendwie eine Woche nach dem Eisprung. Ja, aber also Dinge, da achtet man dann plötzlich drauf oder viele Patientinnen achten da plötzlich drauf. Auch das ist natürlich ein unsicheres Anzeichen für eine Schwangerschaft. Das kann natürlich auch zahlreiche andere Ursachen haben. Dann gehört weiterhin dazu, dass sich ja in der Schwangerschaft so Hautverfärbungen bilden können. Und zwar passiert das gerne mal quasi an der Linie zwischen Bauchnabel und Schambein. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist die sogenannte Linea Fusca. Und die verfärbt sich so bräunlich in der Schwangerschaft. Das passiert noch nicht besonders früh, meistens erst so nach der 13. Woche. Aber auch eine Verfärbung von dieser Linie ist kein sicheres Schwangerschaftszeichen. Das kommt zwar vermehrt in der Schwangerschaft vor, kann aber auch mal andere Ursachen haben. Und diese Hyperpigmentierung, also diese Verfärbung von bestimmten Hautarealen, die gibt's eben auch noch anderswo, beispielsweise an den Brustwarzen, ne, die werden dunkler in der Schwangerschaft und meistens auch größer und verhärtet. Mhm. Und am Scheideneingang, am sogenannten Introitus, bilden sich auch häufig so so livide Verfärbungen durch die Schwangerschaft. Mhm. Ich glaube, das sind jetzt natürlich eher Zeichen, die man nicht so wahrnimmt und es ist nicht so, dass man ins Spiegel guckt und denkt, huh, jetzt sind meine Brustwarzen aber heute dunkel, jetzt mache ich vielleicht doch mal einen Schwangerschaftstest. Da zählt schon also üblicherweise eher die Übelkeit und das Spannungsgefühl in den Brüsten dazu, würde ich behaupten.
Okay. Dann lass uns doch, bevor du uns auch über die Menstruation aufklärst, nochmal eine kurze Sprachnachricht anhören. Da geht es auch darum, was denn jetzt sichere Schwangerschaftsanzeichen sind und was unsichere Schwangerschaftsanzeichen sind.
Naja, einmal eben, dass die Periode ausbleibt. Dann, also würde ich sagen, eher sicheres Anzeichen. Und eher unsichere, vielleicht, dass sich auch die Brüste irgendwie vergrößern, dass man sich das vielleicht nur denkt oder einbildet. Dann, ja, blutiger Ausfluss gibt es, glaube ich, auch. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass es geklappt hat, die Befruchtung. Ja, was gibt's noch? Ja, einfach Übelkeit vielleicht, einfach Übelkeit, Veränderungen im Körper, dass man das wahrnimmt eben. Aber dann auch eher unsicher, was vielleicht auch einfach situationsabhängig ist oder ganz andere Sachen sein können, die das beeinflussen. Ja.
Ja, also die meisten Dinge wurden ja jetzt tatsächlich schon aufgeklärt. Dass die Brüste größer werden, passiert wohl hauptsächlich erst am gegen Mitte oder Ende der Schwangerschaft, würde ich jetzt mal annehmen. Aber wie ist es denn mit der Menstruation?
Also das Ausbleiben der Menstruation ist kein sicheres Schwangerschaftszeichen. Und das können sich eigentlich auch alle denken, die unsere vorherigen Folgen schon gehört haben, weil da haben wir ja schon andere Ursachen besprochen, die dazu führen können, dass die Menstruation nicht pünktlich kommt. Dazu gehört eben einfach ein unregelmäßiger Zyklus aufgrund hormoneller Veränderungen, Stress oder weil man einfach generell keinen regelmäßigen Zyklus hat oder vielleicht eine neue Verhütungsmethode gerade ausprobiert hat. Und deswegen kann man das Ausbleiben der Menstruation nicht als sicheres Schwangerschaftszeichen verwenden. Dennoch ist es natürlich das Zeichen, das für die allermeisten Frauen das erste Anzeichen für die Schwangerschaft ist und meistens auch die Ursache dafür, der Sache auf den Grund zu gehen und eben sich entweder ärztlich vorzustellen oder sich eben selbst zu Hause zu testen.
Aber du würdest wahrscheinlich auch nicht abstreiten, dass die Menstruation ein ganz guter Indikator ist, oder?
Ja, selbstverständlich. Der häufigste Grund dafür, dass die Periode ausbleibt und ausbleiben bedeutet eben ausbleiben und nicht verschieben. Ne? Also wenn die jetzt eine Woche später kommt, dann kann man das da nicht mit reinrechnen. Aber der häufigste Grund für ein Ausbleiben der Periode ist definitiv die Schwangerschaft.
Letztendlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also wenn man schon vorher vielleicht besorgt ist, schwanger zu sein, obwohl man es nicht gerne möchte, dann macht man sich darum so einen Stress, dass man dadurch vielleicht das Eintreten der Menstruation nach hinten oder nach vorne verschiebt. Nach hinten ist natürlich das Problematischere, wenn man sich unsicher ist. Mhm. Aber das ist natürlich irgendwie so ein Kreislauf, ne, der irgendwie auch total schädlich ist für die ganze Szenerie.
Stimmt. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, was das auch für ein Stressfaktor sein kann. Der ja, wenn ein Zyklus unregelmäßig ist, vielleicht unter Umständen auch jeden Monat so ein bisschen unterschwellig in einem schwelt, ja, dass man einfach wirklich sich da Gedanken drüber macht. Und diese Schwangerschaftsangst ist, glaube ich, ein viel größeres Thema, als sich manche bewusst machen. Ich finde, das wird nicht viel besprochen. Dass auch gerade in jungen Jahren, so in Teenagerjahren, wenn man vielleicht auch mit seiner Sexualität beginnt und nicht so 1000-prozentig sicher über die verschiedenen Verhütungsmethoden aufgeklärt ist, dass da immer mitschwingt, dass einem bewusst ist, dass man schwanger werden kann und dass man das in dem Fall einfach nicht möchte und dann eine Sorge auch davor hat.
Ja, total. Also ich habe es dann auch tatsächlich oft so gemacht, dass wenn ich irgendwie Sorge hatte, schwanger zu sein, dass ich dann gar nicht mal in meine Zyklus-Tracking-App reingeguckt habe, weil ich gar nicht wissen wollte, wann ich theoretisch meine nächste Menstruation bekommen würde. Einfach, dass ich nicht auf diesen Tag so hinfiebere, weil ich wüsste, dass ich mich total nervös machen würde. Ich lasse es dann einfach außen vor, ich gucke da nicht rein. Ja. Weil ich dann denke, entweder kommt sie und wenn es mir dann irgendwann in 3 Wochen auch auffällt, dass es jetzt mal hätte eigentlich passieren müssen, dann würde ich natürlich die Oberpanik bekommen. Aber immerhin hatte ich vorher noch chillige Stunden.
Das finde ich schon einfach wieder sehr süß. Also ein Vermeidungsverhalten an Tag zu nehmen. Ich kann das leider gar nicht, weil meine Pillenpackung sagt mir natürlich immer exactement, wann es losgehen würde. Also da werde ich ja jeden Tag damit konfrontiert. Und ich finde es auch gut, weil so habe ich dann eine Regelmäßigkeit drin. Und ich glaube, mich würde es auch einfach echt stressen anders, muss ich auch zugeben. Ja.
Ich glaube, das Ding ist ja auch, wenn man dann einen relativ regelmäßigen Zyklus hat, wenn man jetzt nicht mit der Pille zum Beispiel verhütet, dann kann man es ja auch recht gut wissen. Oder wenn man sich dann auch ein bisschen mit seinem Zyklus beschäftigt, dann weiß man das ja auch. Aber ich kann dann doch irgendwie das ganz gut ausblenden oder es einfach komplett vermeiden, darüber nachzudenken für eine gewisse Zeit.
Das ist ganz witzig, dass du sagst, weil irgendwann holt es einen ja ein, ne?
Ja,
und,
genau.
Ich hatte eine Studie gelesen zur Verwendung von Schwangerschaftstests und die hat herausgefunden, dass so der durchschnittliche Zeitpunkt, zu dem der Test gemacht wird, ist 5 Tage nach Ausbleiben der Periode. Und da dachte ich noch so, okay, das kommt mir jetzt doch spät vor. Ich dachte tatsächlich, dass es früher sein wird. Aber da habe ich mir eben nicht bewusst gemacht, dass es so pfiffige Leute gibt wie dich, die halt einfach nicht drüber nachdenken. Denken, wann die Periode eigentlich kommen könnte.
Du meinst Meister in der Verdrängung.
Ja, genau. Und was ich auch spannend fand war, und das bestätigt auch, was Jula uns in ihrer Sprachnachricht erzählt hat, dass es eigentlich kaum eine Frau gibt, die einen Test macht, sondern immer mindestens 2.
Deswegen sind ja diese Doppelpackungen entstanden.
Ja, dass das man ist sich aber direkt noch so ein Kniff, so ein Kniff von den Firmen, die das vermarkten.
Ja,
weil letztlich werben sie damit, wie sicher der Test ist, machen einen aber dann 2 Tests in die Packung, wo man sich ja schon auch fragen muss, also wenn man ein bisschen an Statistik glaubt und irgendwie es ist sich damit auskennt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, über einen 2. Test zu pinkeln.
Ja, oder es ist halt dann so, ja gut, man probiert es dann halt auch mal mehrere Monate und dann ist es immer gut, einen da zu haben, weil diese Schmach in der Apotheke oder in irgendeinem Drogeriehandel zu stehen und dir diesen Schwangerschaftstest zu holen, das ist ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist für die Leute, ob es Kondome sind oder Schwangerschaftstests, aber Schwangerschaftstests sind immer noch mal einen Ticken intimer
wird. Also ich kann nur von mir ausgehen und ich fand Schwangerschaftstests, da habe ich immer noch mehr in der Drogerie gekauft, um das Unterbergen von anderen Produkten zu verstecken. Also Kondome fand ich da jetzt weniger beschämend, aber ja, natürlich, man hat auch keine Lust, dass irgendwelche wildfremden Leute vor oder hinter einem in der Schlange, geschweige denn die Kassiererin, sich ein Urteil drüber bildet und als junger Mensch denkt man ja auch eher, okay, die denkt, bei mir stimmt irgendwas nicht oder was ist das denn für eine oder ja,
ja
man macht
stimmt.
sich da natürlich Gedanken drüber, keine Frage.
Wie fandest du das denn? Das ist nämlich für mich irgendwie ein ganz interessanter Aspekt, wie die unterschiedlichen Parteien jetzt in so einer Paarbeziehung zum Beispiel damit umgehen, weil ich würde jetzt von mir aus behaupten, dass Frauen sich darüber viel mehr Kopf machen und dann auch häufiger drüber nachdenken, weil letztendlich ist es ihr Körper, aber wenn man das dann, sagen wir jetzt mal, in einer heteronormativen Beziehung mit dem Partner teilt, der das eben nicht gut nachempfinden kann, ja, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht, dass man Kind in sich austrägt, dann hätte ich jetzt angenommen, dass die Sorgen eher bei der Frau in dem Fall liegen. Und bei Jula war das ja auch so, dass dann ihr Freund diesen Schwangerschaftstest überwachen musste und er dann völlig entspannt erstmal ein bisschen am Handy war und sie ja dann irgendwann auch gefragt hat, sag mal, hast du überhaupt drauf geguckt? Und das passt so ein bisschen in mein Bild. Mich würde interessieren, ob du deine andere Sicht auf die Dinge hast.
Ich denke gerade drüber nach, aber ich glaube, ich sehe es genauso. Ich glaube, dadurch, dass man mit dem eigenen Zyklus ja als Frau regelmäßig mit dem Thema konfrontiert ist, ist man da viel sensibilisierter dafür. Das glaube ich schon auch. Und aber ich habe tatsächlich, weißt du, dadurch, dass ja meistens nur die Frauen, also die Patientinnen, bei denen es darum geht, schwanger, ja, nein, bei mir sind und nicht so viel deren Partner, kann ich da jetzt so auch aus klinischer Erfahrung gar nicht viel dazu sagen. Was mir aber manchmal auffällt ist, also bei uns alle Patientinnen, die bei uns über die Notaufnahme kommen und die so im, wir sagen im Medizinerjargon, gebärfähigen Alter sich befinden, die kriegen einfach alle durchweg einen Schwangerschaftstest. Die kriegen Urin abgenommen, da wird geguckt, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann macht man auch direkt einen Schwangerschaftstest aus dem Urin. Und darüber werden die auch aufgeklärt und die allermeisten fragen komischerweise nicht danach. Die kommen dann zu mir ins Untersuchungszimmer und es geht zum Beispiel um die Fragestellung Unterbauchschmerzen, wo kommen die her? Und dann gucke ich mit dem Ultraschall und ich kenne natürlich das Testergebnis, das in allermeisten Fällen eben negativ ist. Aber was mich häufig wundert, ist, dass die gar nicht wissen wollen, was da rausgekommen ist.
Ja, aber ich glaube, viele kommen dahin mit dem mit dem Gedanken, dass sie gar nicht schwanger sein können, weil irgendwie gut verhütet worden ist oder sowas. Und deswegen interessiert sie es wahrscheinlich nicht. Also jetzt Frauen,
aber das widerspricht ja so Beispiel. Ja, aber das widerspricht ja so ein bisschen dem, dass wir gerade eigentlich gesagt haben, okay, die Sorge vor einer ungewollten Schwangerschaft, wenn verhütet wird, ist eigentlich fast bei jeder Frau so ein bisschen im Bewusstsein. Deswegen, also, ja.
Ja, ich glaube halt, wenn man wirklich Angst hat, schwanger zu sein, dann lässt man das vielleicht auch durch die Blume schon mal
durchblicken.
Ja.
Ja, wahrscheinlich.
Gab's denn schon mal Paare, Menschen, die zu dir gekommen sind, weil sie sich testen lassen wollten, obwohl die Periode noch nicht gekommen ist?
Also obwohl es noch gar nicht so weit war, meinst du? Nee, das hatte ich nicht. Aber was ich immer wieder habe, ist, dass Patientinnen tatsächlich in die Notaufnahme vom Krankenhaus kommen, weil sie zu Hause einen Schwangerschaftstest gemacht haben, sagen wir mal eine Woche, nachdem die Periode hätte kommen sollen, und der war positiv. Ja, und da frage ich mich immer, was soll ich jetzt mit diesen Personen machen? Also es muss einem bewusst sein, dass man zu dem Zeitpunkt im Ultraschall einfach noch nicht sehen kann. Ja, das heißt, ich kann das denen weder bestätigen noch irgendwie die Sorge ausräumen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das was ist, was von einem notfallmäßig von einem Arzt versorgt werden muss, so eine Schwangerschaft. Also man greift da ja in der Regel von außen überhaupt nicht ein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, sind es vor allem die Paare, bei denen es vielleicht nicht gewünscht war oder die, bei denen das eben überraschend kommt. Und dann natürlich auch mit der Fragestellung, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, die Schwangerschaft abzubrechen?
Also ich glaube, das spielt eine ganz wichtige Rolle, was du eben sagst. Da muss einem bewusst sein, dass man im Ultraschall auch nicht sehen kann. Ich glaube, das ist eben nicht der Fall. Ich glaube, das ist den Menschen einfach nicht bewusst, weil die denken, wenn der Schwangerschaftstest mir anzeigen kann, dass ich irgendwie positiv oder negativ bin, dann müssen die Ärzte das ja nur noch genauer feststellen können. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Und ich finde auch, dass man so eingeimpft bekommt, dass wenn man einen positiven Schwangerschaftstest hat, und es geht jetzt hauptsächlich für Paare, die das gerne wollen, schwanger werden wollen, dass sie dann sofort zur Frauenärztin rennen sollen oder zum Frauenarzt oder dann eben bei dir in die Klinik, weil sie den Test abends machen und es hat halt nun mal keine Arztpraxis mehr offen oder so. Also ich glaube, man bekommt es richtig eingetrichtert, dass man dann sofort zum Arzt gehen soll.
Aber und wer trichtert einem das ein?
Weiß ich nicht tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe, aber ich habe das auch in mir drin.
Echt?
Dieses Wissen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger werden möchte und es gibt einen positiven Schwangerschaftstest, sollte ich eigentlich sofort am nächsten Tag bei meiner Frauenarztpraxis anrufen und sagen, hey, positiver Schwangerschaftstest, wann habt ihr Zeit für mich? Und dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, chill erstmal, komm mal so in 2 oder 3 Wochen nochmal. Ja, ich glaube, das ist so die Standardantwort.
Ja, absolut.
Aber man denkt so, aber es gibt doch jetzt hier Grund zur Planung und so, ich brauche doch mehr Gewissheit, ich will jetzt irgendwie kommen und ihr sollt da hier gefälligst gehen auf meinen Bauch schmieren und gucken, was hier abgeht. Aber man versteht dann, glaube ich, erstmal gar nicht, warum diese Aufregung jetzt erstmal so eine Dämpfer erfährt, weil man das Gefühl hat, okay, die Maschinerie, die muss jetzt anfangen zu laufen.
Ja.
Wieso, was ist jetzt hier los? Wieso werde ich hier ausgebremst?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man so einen Tatendrang entwickelt und dass man denkt, okay, jetzt müssen so die nächsten Schritte eingeleitet werden. Also aus medizinischer Sicht kann ich nur nochmal sagen, macht es keinen Sinn, sich direkt ärztlich vorzustellen, solange man keine Beschwerden hat. Da sollte man sich vielleicht dann doch eher um Kita-Platz schon kümmern, weil den sollte man wirklich mit positiven Schwangerschaftstests
oder eine Hebamme
mal vorsichtshalber vielleicht anmelden oder eine Nachsorgehebamme, ganz genau. Ja, aber tatsächlich die Vorstellung beim Arzt, die hat Zeit, ja. Sicherlich macht es Sinn, wenn man einen positiven Test hat, dass man die Frauenärztin informiert, dass man sich innerhalb von den nächsten Wochen einen Termin in der Praxis geben lässt. Da braucht man aber auch nicht traurig oder ängstlich sein, wenn man den Termin dann erst nach 3 oder 4 Wochen bekommt. Das ist völlig in Ordnung. Da passiert auch einfach in den ersten Wochen noch nicht so wahnsinnig viel. Ich meine, das, was die Frauenärztin machen wird, wenn man sich dann zu diesem Ersttermin vorstellt, besprechen wir wann anders nochmal genauer. Aber letztlich macht die eben einen Ultraschall, um die Schwangerschaft zu bestätigen. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal in der Woche, in der Schwangerschaftswoche sein, in der das möglich ist. Und es ist meistens erst ab der 6. Schwangerschaftswoche so, dass man überhaupt sicher ein Embryo in der Gebärmutter sehen kann. Ne? Und was sie dann weiterhin machen wird, ist einen eben aufzuklären über Verhalten in der Schwangerschaft, eben Maßnahmen, kein Alkohol und so weiter. Und das sind eben, glaube ich, Dinge, die sind den allermeisten ohnehin schon bewusst. Deswegen braucht man da, glaube ich, jetzt keinen sich keinen Druck machen, da einen Termin früher wahrzunehmen oder deswegen ins Krankenhaus zu gehen.
Hm. Ja, ich glaube halt bei Paaren zum Beispiel, die keinen Kinderwunsch haben, ist es vielleicht tatsächlich auch dieser Informationsbedarf, weil man so eine Deadline hat, bis wann man überhaupt auch zum Beispiel eine Abtreibung vornehmen lassen
Absolut
kann.
Absolut richtig. Also wirklich die Fälle ganz ausgenommen, ja, weil da muss man wirklich sagen, dass es da um die Zeit auch geht und natürlich auch um die psychische Belastung. Ja, wenn man dann weiß, man ist schwanger wider Willen und man möchte das Kind eigentlich abtreiben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich frühzeitig vorzustellen. Aber dann sollte man das eben auch so kommunizieren, ne, weil sonst ist es ja einfach schwierig, da auch Hilfestellungen an die Hand zu geben.
Und auch dann muss man nicht in die Notaufnahme gehen, sondern kann ganz normal zur Frauenarztpraxis gehen.
Ja, ganz genau. So ist das.
Okay, also Katrin, wir haben jetzt viel über unsichere Schwangerschaftszeichen gesprochen. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es ein sicheres oder mehrere sichere Schwangerschaftsanzeichen gibt.
Ja, das ist jetzt das Gemeine. Also zu den sicheren Schwangerschaftszeichen zählt man eigentlich den positiven Schwangerschaftstest. Das heißt, wir machen eine Messung vom Beta-HCG, von diesem Hormon, das eben gebildet wird, wenn sich die befruchtete Eizelle in die Gebärmutter einnistet, entweder aus dem Blut oder aus dem Urin. Über den Schwangerschaftstest aus dem Urin haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Und dieses Beta-HCG, das kann man eben auch im Blut bestimmen. Und das ist tatsächlich die allersicherste Variante, eine Schwangerschaft festzustellen. Und das kann man auch schon früher als den Urintest. Ja, der Urintest, der ist in aller Regel die sehr guten, sag ich mal, sind so 4 bis 5 Tage, bevor die Periode eigentlich erwartet wird, sind die sicher. Ja, sicher
das
bedeutet...
Das ist schon sehr früh.
Das ist früh. Da sind die aber auch noch nicht ganz so sicher wie zum Zeitpunkt der Periode. Das geben die meistens auch in den Packungsbeilagen an, dass es da so eine Sicherheit von 94% etwa geht. Um den Zeitpunkt der Periode, um den erwarteten, sind es dann schon 98%, 99%. Deswegen sage ich auch, also eigentlich, wenn der Test positiv ist, dann braucht man da auch keinen zweiten zu machen. Ne? Das macht keinen Sinn. Im Blut hingegen ist es so, dass man schon nach dem 6. bis 9. Tag nach der Befruchtung dieses Beta-HCG nachweisen kann. Bedeutet, sobald es eigentlich gebildet wird, ne? Nämlich sobald sich die Eizelle, die befruchtete, in die Gebärmutter einnistet, ist es im Blut nachweisbar. Und dann ist
aber
es so.
Das wird ja nur in Arztpraxen oder in der Klinik getestet.
Genau, das ist nichts, was man als Heimtestung durchführen lassen kann. Das wird nur in Arztpraxen und in Kliniken getestet. Und da ist es dann so, dass dieses Beta-HCG auch einen bestimmten Verlauf aufweist. Das verdoppelt sich nämlich regelmäßig innerhalb der ersten 10 Wochen alle 2 bis 2,5 Tage. Ja.
Krass.
Das steigt also rasant an und das ist für uns ein ganz wichtiger Indikator, und das, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, als es um die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter ging, nämlich die sogenannte ektope oder extrauterine Schwangerschaft, die es ja auch geben kann. Und das ist jetzt eben der Kniff, deswegen sage ich, das ist ganz gefährlich, sichere und unsichere Schwangerschaftszeichen. Klar ist dann der Schwangerschaftstest auch positiv. Ja, das heißt, positiver Schwangerschaftstest heißt nicht immer intakte Schwangerschaft und heißt nicht immer Schwangerschaft in der Gebärmutter. Und das ist eben das Gemeine. Ja, und da hilft uns dieses Beta-HCG im Blut ungemein, weil der Verlauf, diese Verdopplung innerhalb von 48 Stunden, die kommt tatsächlich nur vor, wenn es eine intakte Schwangerschaft in der Gebärmutter ist.
Okay.
Ja, deswegen, manchmal ist es so, dass Patientinnen zu mir in die Notaufnahme kommen mit Unterbauchschmerzen in der Frühschwangerschaft, vielleicht einer leichten Blutung, wo dann nicht ganz klar ist, weil es eben noch so früh ist, ist es tatsächlich eine Schwangerschaft in der Gebärmutter oder vielleicht außerhalb der Gebärmutter. Das kann man auch mit dem Ultraschall nicht hundertprozentig sagen. Und da nehmen wir dann eben dieses Beta-HCG im Blut ab und bestellen die nach 48 Stunden wieder ein. Und wenn sich dann der Wert verdoppelt hat, dann können wir sicher sagen, okay, es ist einfach eine frühe Schwangerschaft in der Gebärmutter, in der wir im Ultraschall jetzt eben noch kein Embryo sehen.
Okay. Und wäre das nicht theoretisch möglich, dass man sich wie, keine Ahnung, wenn ich zum Blutspenden gehe, dann wird mir auch an meinem Finger mal kurz ein bisschen Blut abgenommen, das ist so ein ganz kleiner Piekser durch so ein kleines Gerät, damit man auch meinen Eisenwert und sowas testen kann. Könnte man nicht so einen Schwangerschaftstest entwickeln, wo man sich irgendwo reinpiekst, so einen ganz kleinen Tropfen Blut rauslässt und es dann auch auf so einer Oberfläche auf eine Oberfläche legt, wo da angezeigt werden kann, ob man schwanger ist oder nicht.
Mhm. Beim Blut hast du zwei Nachteile eigentlich. Einmal ist es ja so, dass die Testung, die wir aus dem Blut machen, ist eine quantitative Messung. Ja, das bedeutet, wir wollen ja wissen, wie viel Beta-HCG ist da drin. Beim Urintest hingegen ist es so, da testen wir nur, ist da Beta-HCG drin, ja oder nein, ja. Also eine qualitative Messung letztlich. Und dann gerinnt Blut. Ja, das stellen wir alle fest, wenn wir uns mal irgendwo stoßen oder verletzen, dass sich da die Blutung irgendwann stoppt und es da einfach zu einem Wundverschluss kommt. Und das passiert eben auch mit dem Blut, wenn man das auf irgendeinen Teststreifen gibt. Ne? Das verklumpt einfach an der frischen Luft. Von daher ist es nicht möglich, diese Art von Testung, wie der Urinschnelltest funktioniert, aus dem Blut zu machen.
Okay. Na? Okay, ich habe tatsächlich einige Fragen, was diesen Urintest
angeht. Ja, ja, schieß los, schieß los.
Also ich habe mir hier ja auch mal einen gekauft, der liegt jetzt zur Vorbereitung dieser Folge schon Monate ungefähr bei mir rum und verängstigt alle Leute, die zu mir kommen, weil alle mich fragen, ob ich schwanger bin oder was denn jetzt gerade los ist. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich den jetzt endlich mal aufmachen kann. Und da würde ich auch gerne nochmal auf Julas Sprachnachricht auch zurückkommen. Ich glaube, sie hat irgendwann gesagt, dass wenn sie den 4 Tage vor der Menstruation probieren würde, wäre auch nur zu 53% zuverlässig. Das kann ich nicht so ganz gut verstehen, warum es so unterschiedliche Zeitpunkte sind und inwiefern die dann auch wirklich zuverlässig sind. Dann habe ich noch diverse Fragen, ob es jetzt falsch positiv geben kann oder nur falsch negativ oder wie das überhaupt angezeigt wird und inwiefern das auch verlässlich ist.
Mhm. Also das mit diesem 53%, das ist jetzt von den Schwangerschaftstests, die ich zu die handelsüblichen, die es hier in Deutschland zu kaufen gibt, ist mir das jetzt auch nicht bekannt, was da dahinter steckt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, wie gesagt, die allermeisten funktionieren eben so, um mal den Hintergrund zu verstehen, was da überhaupt passiert. Es gibt einen Streifen, der den Urin aufsaugt. Das heißt, er wird quasi von unten, wenn man den Urin in den Becher gibt und diesen Streifen noch hereinhält oder diesen Test eben da reinhält, wird dann der Urin aufgesogen, so ein bisschen, ne? Von unten.
Also soll man jetzt da drauf pinkeln oder soll man den Streifen wo reinstecken?
Das steht immer in der Packungsbeilage, das ist unterschiedlich. Bei den allermeisten so ist es so, dass man den Morgenurin nimmt, weil da die Konzentration von dem Beta-HCG am höchsten ist am Morgen und den in Becher gibt. Das heißt, man pinkelt kurz, verwirft so die ersten paar Tropfen und dann den Mittelstrahlurin vom Morgenurin, den sammelt man im Becher und hält dann den Schwangerschaftstest in diesen Urin. Da reichen in der Regel... Ja, sag.
Ich will nur ganz kurz mal gucken, was hier in diesem Schwangerschaftstest steht. Ich mache den jetzt mal kurz auf und frickel hier die Anleitung raus. Also hier sind jetzt so zwei Dinge drin. Der eine ist so ein eingeschweißter Plastikding. Das ist ein Schwangerschaftstest zur Eigenanwendung. Okay, also das ist hier total verschlossen. Das ist eigentlich ein ziemlich dünnes Tütchen. Ich dachte irgendwie immer, dass das so ein, wie so ein Fieberthermometer ist, so ein Schwangerschaftstest.
So sehen manche auch aus.
Früher hatte ich den auch mal eher, dass der so groß war.
Also die teuren, die sehen aus wie so ein Fieberthermometer.
Okay.
Und die etwas günstigeren, die aber völlig ausreichend sind, weil sie genauso gut funktionieren, nur halt nicht so fancy-mancy aussehen, sind einfach nur diese Teststreifen.
Da ist quasi, dann habe ich ja basically alles richtig gemacht.
Genau, vor allem ist es einfach hier nur Plastik drumherum gepackt bei diesen Fieberthermometer-Dingern. Ne? Also braucht eigentlich kein Mensch.
Okay, also hier steht auch 1, Urin in einem sauberen und trockenen Becher oder Behälter sammeln, dann Folienbeutel erst kurz vor der Anwendung aufreißen und Teststreifen entnehmen, weiße Testspitze bis zur schwachen Linie unter den Pfeilen für 3 bis 5 Sekunden in den Urin halten. Aha, okay, gut, das ist jetzt das, was du tatsächlich sagst. 3 bis 5 Sekunden, ach so, und dann Teststreifen auf eine ebene Fläche, zum Beispiel auf die Packung legen und 3 Minuten warten.
Ja. So einfach kann es gehen. Und da muss man aber beachten, dass es eben von Test zu Test so ein bisschen variieren kann. Ne? Also einmal, wie tief man den reinhalten muss in den Urin, dann wie lange der da drin sein muss und auch wie lange man warten sollte, bis dann das Ergebnis abzulesen ist.
Hm. Okay, und hier steht jetzt dann auch, zu jeder Tageszeit kann der angewendet werden, ab dem Tag der fälligen Periode. Wie kann das jetzt sein, dass manche Tests zu verschiedenen Zeitpunkten schon stichhaltig Ergebnisse liefern?
Also haben eben eine unterschiedliche Sensitivität. Das liegt vorwiegend daran, dass muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen und nochmal erklären, wie dieser Test funktioniert. Also der Urin, wie gesagt, läuft dann eben an diesen Teststreifen nach oben und an diesen Teststreifen sind quasi zwei unterschiedliche Bereiche verankert. Das sind die, die man später gegebenenfalls auch als positive Streifen wahrnehmen kann. Und der unterste, untere von den beiden, der hat so kleine Widerhaken auf der Oberfläche. Ne? Das ist einfach auf dem Streifen sind kleine Widerhaken und wenn diese Widerhaken dieses Beta-HCG binden, dann kommt es zu einem Farbumschlag an der Stelle. Ja, das heißt, diese Widerhaken greifen sich das Beta-HCG, dieses Hormon, und es kommt zu einem Farbumschlag. Und auf diesem Streifen sind aber auch noch eine zweite Portion Widerhaken, sag ich mal, und die werden gelöst und weiter mit dem Urin nach oben geschwemmt. Also zu diesem zweiten Teststreifen. Und diese zweite Portion Widerhaken, die können an dem oberen Teststreifen sich verankern und führen da zu einem Farbumschlag. Warum macht das Sinn? Das macht deswegen Sinn, dass wir mit diesem oberen Streifen, der ja immer da ist, wenn der, egal ob der Test positiv ist oder negativ, der zeigt uns an, hat der Test überhaupt funktioniert? Also ist der Urin überhaupt bis dahin hochgelaufen? Ja, also ist der Test verwendbar? Das ist quasi das sogenannte Kontrollfenster. Und jetzt kommt es natürlich drauf an, wie viele von den Widerhaken auf diesem Test verankert sind. Und je mehr du da hast, desto sensitiver ist eben der Test. Und manche Hersteller wollen eben auch nur Tests rausgeben, die eine Sicherheit von 98-99% haben und geben dann eben auch den Zeitpunkt zur fälligen Periode an.
Also hier steht jetzt zum Beispiel Leistungsmerkmale Sensitivität ab 25 IE-L.
Das bedeutet 25 internationale Einheiten pro Liter. Das ist einfach quasi, wie viel Beta-HCG befindet sich dann im Urin?
Also 25.
Ja, oder mehr. Das wissen wir nicht. Aber ab 25 gibt's eben den Farbumschlag, ne?
Und hier steht auch die Gesamtrichtigkeit über 99%. Das ist ja schon mal sehr vertrauenserweckend.
Das ist sehr vertrauenserweckend. Aber da muss man es dann eben auch korrekt anwenden. Ne? Deswegen macht es immer Sinn, sich da die Packungsbeilage auch nochmal zu Gemüte zu führen.
Ich glaube sowieso, dass die Packungsbeilage von Schwangerschaftstests das meistgelesenste Schriftstück auf der ganzen Welt ist. Naja, weil ich glaube, alle checken doch, alle denken doch, ah nee, man hat es vielleicht falsch gelesen. Man guckt nochmal drauf. Am Anfang hat man schon dreimal durchgelesen, was letztendlich die Ergebnisse bedeuten. Wenn das Ergebnis da ist, dann schaut man sowieso mindestens noch ein oder zweimal drauf.
Aber das ist so spannend. Ich musste so in mich reinlachen während Julas Sprachnachricht wegen diesen drei Streifen und mir doch zwei Streifen. Und was bedeutet das dann eigentlich? Ne? Man hat schon so oft Werbung gesehen und sich mit Leuten drüber unterhalten. Und eigentlich weiß jeder, wie so ein Schwangerschaftstest funktioniert und dass eben zwei Streifen heißen schwanger und ein Streifen heißt nicht schwanger. Und trotzdem ist man in der Situation so aufgewühlt und so aufgeregt, egal ob man sich ein positives oder negatives Ergebnis wünscht, dass man einfach verunsichert ist und sich nicht mehr auf sein Wissen verlassen möchte. Das ist irgendwie interessant. Ne?
Ja, hier steht jetzt zum Beispiel auch, bei dem Ergebnis schwanger können die zwei Linien von unterschiedlicher Stärke und Farbintensität sein. Bedingt durch niedrige HCG-Werte, gerade zu Beginn einer Schwangerschaft, kann eine Linie nur sehr leicht gefärbt oder auch nur sehr dünn sein. Da fragen sich ja bestimmt auch viele, wenn jetzt diese zweite Linie nur sehr dünn ist, ist das dann verlässlich? Ja. Und deswegen kauft man wahrscheinlich auch nochmal ein.
Ja, aber das ist total der wichtige Punkt. Ne? Selbst medizinisches Fachpersonal ist da manchmal verunsichert. Also ich habe das häufig, dass diese Tests, die eben gemacht werden, wenn die Patientinnen in die Notaufnahme kommen, die werden dann von unseren Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen aus der Notaufnahme durchgeführt. Und die haben jetzt wenig mit gynäkologischen Patientinnen zu tun. Das ist einfach der kleinste Teil von deren Alltagsgeschäft, sondern die sind eben eher mit internistischen Patienten beschäftigt. Und dann habe ich häufig mal, dass die, wenn die das auswerten, dann schreiben, ich kriege ja nicht den Schwangerschaftstest mitgeliefert mit der Patientin, sondern einfach ein Schriftstück, auf dem dann eben steht, war positiv oder negativ. Und dann hatte ich das schon ein paar Mal, dass da tatsächlich stand negativ und im Ultraschall habe ich dann aber eine Schwangerschaft gesehen. Und dann muss man dann natürlich nochmal eine Rückfrage stellen, wer das gemacht hat und wie das Testergebnis aussah. Und dann habe ich jetzt schon ein, zwei Mal die Antwort bekommen, ja, der war nur schwach positiv, der zweite Strich war kaum zu sehen. Dann sage ich, naja, gut, aber schwach positiv heißt nun mal positiv. Also das ist genauso, wie es eben kein absolut negativ oder total negativ gibt, wie die Julia das vorhin so süß gesagt hat. Sie hat ja irgendwie gesagt, der Schwangerschaftstest war komplett negativ.
Okay, das heißt also, sobald ich eine zweite Linie auch nur erahnen kann, ist der Schwangerschaftstest positiv.
Genau, richtig.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aussage.
Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass das einfach viele nicht wissen und da ganz viele auch wirklich von verunsichert sind. Und das natürlich auch häufig ein Grund sein kann, sich nochmal einen zweiten oder dritten oder vierten Test zu holen.
Ja. Und wie ist es mit negativen Testergebnissen? Also kann ich mich, wenn der positiv ist, fangen wir vielleicht mal mit einem positiven Testergebnis an. Mhm. Bin ich dann auch wirklich sicher schwanger? Oder, also natürlich kann es sein, dass wahrscheinlich die befruchtete Eizelle doch sich, dass sie sich irgendwie wieder löst, dass es einen Abort gibt, einen spontanen. Mhm. Das ist klar. Das heißt, man sollte jetzt weiter natürlich darauf achten, gibt es da irgendwie eine Abbruchblutung oder irgendwelche Schmerzen, die mir komisch vorkommen. Aber sonst, darüber hinaus, wenn der positiv ist, dann bin ich positiv.
Zwei Punkte, die noch sein können, die wir noch nicht besprochen haben, ist, dass es einmal natürlich auch sein kann, dass die Schwangerschaft schon abgegangen ist. Ja, dass es quasi schon zu einer Fehlgeburt kam, zu einer unbemerkten frühen, was ganz, ganz häufig passiert, dass einfach schon einige Tage, nachdem sich die Eizelle eingenistet hat, dass die sich wieder löst, dass es nicht mehr weiter wachsen kann, die Frucht, und dass es da dann quasi einfach wahrgenommen wird wie eine verspätete Periode beispielsweise. Und wenn man da dann aber gerade einen Tag, bevor dann diese Blutung kommt, tatsächlich den Test macht, kann es sein, es ist quasi schon zum Abbruch gekommen, aber der Test ist noch positiv, weil natürlich der Hormonabfall im Blut und im Urin nicht unmittelbar passiert. Ne? So sukzessive, wie der eben ansteigt, fällt der auch wieder ab. Und dementsprechend ist auch noch nach einer stark gehabten Schwangerschaft, ist dieser Test noch positiv. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es super, super Seltenheit, also wirklich eine Rarität, aber das gibt es manchmal, dass es bitter-HCG-bildende Tumore geben kann. Ja, das, das sogenannte Chorionkarzinom, das ist also eine bestimmte Krebsform, auch eine recht aggressive, und die kann dieses Hormon bilden. Aber das ist, wie gesagt, eine wirkliche Rarität und nichts, woran man primär denken sollte, wenn der Test positiv ist.
Okay. Und also, aber du sagst dann, wenn der eben positiv ist sonst, dann kann man eigentlich sicher sein, dass eine Einnistung der Eizelle zumindest einer Befruchteten stattgefunden hat.
Ja. Korrekt, hast du richtig gut ausgedrückt, ja.
Außer natürlich ist es außerhalb der Gebärmutter.
Ja, aber dann nistet sie sich ja trotzdem ein, weißt du?
Ah ja, gut.
Deswegen war das eigentlich die richtige Umschreibung. Genau. Ach, Und dann kann er natürlich, wenn er negativ ist, was dann ja die andere Möglichkeit wäre, kann es auch sein, dass er falsch negativ ist. Nämlich entweder, wenn man ihn zu früh gemacht hat, ja, also vor Ausbleiben der Periode, das heißt, es ist noch zu wenig Hormon im Urin nachweisbar, oder andere Möglichkeit, und das ist jetzt interessant, man macht ihn tatsächlich zu spät. Ja, es kann nämlich sein, dass das Schwangerschaftshormon, das hat in der 10. Schwangerschaftswoche den größten Peak, und dann fällt es langsam wieder ab. Das wird also wieder weniger, weil andere Hormone eine vorwiegende Rolle spielen dann während der Schwangerschaft, da kommen wir bestimmt in anderen Folgen noch drauf, aber das wird wieder weniger. Und ist dann irgendwann auch nicht mehr in diesem Urin-Schnelltest nachweisbar. Da ist man dann allerdings schon so schwanger, dass man andere sichere Schwangerschaftszeichen wahrnehmen kann, wie zum Beispiel Kindsbewegungen. Ja.
Ja, gut. Wenn man schon in dem Stadium ist, dann
ja, du
ist
lachst,
wohl viel aber vorher passiert. Okay. Ja, das ist eine deutlich wichtige oder das super wichtige Aufklärung dafür, wie man diesen Schwangerschaftstest überhaupt zu nutzen hat und zu lesen hat, weil ich glaube, da ist man echt so unsicher in dieser Situation, und dann ist einfach ganz gut, wenn man vielleicht hier nochmal kurz reinhören kann und gucken kann, wie verlässlich ist jetzt eigentlich diese Aussage.
Mhm. Und ja, zusammenfassend muss man dann einfach sagen, absolut sicher, dass eine intakte Schwangerschaft in der Gebärmutter ist, ist man eben nur durch einen Ultraschall, durch medizinisches Fachpersonal.
Okay. Eieieiei. Also einfach auch nur zu wissen, dass das ganz viele Frauen jetzt anhören, irgendwie, wenn sie unsicher sind, ob sie jetzt gerade schwanger sind oder nicht, macht die ganze Sache irgendwie ungewollt aufregend.
Ja, stimmt eigentlich. Aber auch was für eine Revolution, oder? Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu Hause zu testen. Mhm, also ich habe mich mal gefragt, wie das davor wohl abgelaufen ist, bevor es diese Tests gab, ob die Unsicherheit vor einer vielleicht auch ungewollten Schwangerschaft einen dann manchmal so weit getrieben hat, dass man tatsächlich zum Arzt gegangen ist, um nachsehen zu lassen. Oder ob man es dann eher aussitzen würde oder ausgesessen hat damals, als es die Möglichkeit noch gar nicht gab.
Ist ja die Frage, ob das damals schon ob die Möglichkeit damals oder die Aussage damals schon einschließt, dass man überhaupt verhüten konnte oder nicht.
Du, das, weil wenn du die Schwangerschaftstest für zu Hause kam erst 1978.
Echt?
Mhm. Also super spät eigentlich, dass sich das so verbreitet hat, so flächendeckend.
Ja. Ja, ja, ist eine spannende Frage, weiß ich nicht, aber ich glaube, da gab's, wenn, solange es die Möglichkeit halt nicht gibt, ne, akzeptiert man ja das, was da ist, aber jetzt hat man sie eben und ja, mich würde mal interessieren, wie viel auch so Schwangerschaftstests eigentlich verkauft werden, so innerhalb von einer Woche in so einem typischen
Müller oder DM oder in Apotheke oder so. Das habe ich mich
auch gefragt. Man tendiert dann auch dazu, vielleicht den teuersten zu kaufen, obwohl du ja auch vorhin gesagt hast, die billigen oder billigeren, günstigeren machen ihre Aufgabe genauso zuverlässig. Aber auch da, ne, wenn es um Kinder geht, muss immer das Beste sofort rangezogen werden.
Also was mich da richtig aufregt, ist, es gibt ja diese Tests, die zeigen nicht an zwei Striche, ein Strich. Ja, so wie sich halt einfach alle Tests jetzt sich darüber geeinigt haben. Nein, die müssen auf einem Digital-Display anzeigen, schwanger, nicht schwanger. Und ich mir so denke, so, okay, den Transfer kann doch, glaube ich, wirklich jeder noch hinkriegen und verkaufen den dann halt einfach irgendwie für den fünffachen Preis. Und ja.
Aber ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin hatten. Die Unsicherheit in dem Moment ist so groß, dass man eigentlich mögliche Einfachheit will. Und natürlich ist das eigentlich simpel, aber dann immer wieder auf den Beipackzettel gucken, was ist es jetzt überhaupt? Dann diese Unsicherheit mit der Strich ist nur ganz, ganz dünn sichtbar, dann weiß man wieder nicht, ist das jetzt wirklich so oder ist es jetzt eigentlich nicht so? Dann kann ich irgendwie ein bisschen verstehen zumindest, dass man sich diese Überlegungen einfach ersparen will und sich darauf verlassen will, dass das Ding mir sagt, ich bin schwanger oder halt nicht schwanger. Aber klar, es ist eine totale Abzocke, da bin ich natürlich bei
dir. Ja, eben, das ist der Punkt. Das ist einfach eine richtige Abzocke.
Ja, das stimmt. Wir haben noch eine Sprachnachricht. Die spielen wir jetzt mal ein, würde ich sagen.
Ja, also zum Thema Schwangerschaftstest muss ich so an früher denken, als ich noch jünger war. So, ja, Ende Schulzeit oder so 17, 18. Weil man damals ja doch... ich zumindest doch irgendwie, weil man ja durch die Verhütung, man hat ja immer gelernt, man muss so vorsichtig sein und war ich auch. Aber auf der anderen Seite hatte ich dadurch auch immer wahnsinnig Angst, dass vielleicht doch irgendwie was schiefgegangen sein könnte, weil dann gab es ja doch auch mal, es gibt ja immer die ein oder andere Person, die dann sagt so, ja, also ich habe die Pille genommen und ein Kondom und trotzdem bin ich schwanger geworden. Dementsprechend war ich da doch auch auf der vorsichtigeren Seite. Gleichzeitig ist ja das Thema Schwangerschaftstest, vor allem eben, wenn man noch jünger ist und das ja quasi nicht gewollt ist, also außerhalb einer Beziehung doch ganz schön verpöntes Thema ist. Und damals war ich gerade frisch in die USA, um als Au-pair anzufangen und habe dann irgendwie den Gedanken nicht mehr losbekommen, so von wegen, ja, vielleicht, ja, ist da beim letzten Mal doch was schiefgegangen und vielleicht ja doch. Und ranken sich ja auch viele Mythen. Man sagt ja auch, man kann trotzdem seine Tage bekommen, während man schwanger ist. Das ist ja dann wahrscheinlich die Einnistungsblutung. Damals hatte ich einfach keine Ahnung. Also habe ich damals einen Schwangerschaftstest mir gekauft, ganz heimlich. Und den dann wirklich unter mehreren Lagen in meiner Gastfamilie Müll irgendwie versteckt und so panische Angst gehabt, dass der gefunden wird. War natürlich auch negativ. Aber ja, doch, das ist das, was mir zu Schwangerschaftstests einfällt.
Ja, cool. Vielen Dank für diese Nachricht. Ja, gut. Ich glaube, so eine Situation, das ist jetzt eine besondere, weil man irgendwie auf einen anderen Kontinent geflogen ist und sich dachte, oh Gott, der Abschiedssex konnte vielleicht doch Folgen nach sich gezogen haben, die man nicht unbedingt so gewollt hat. Aber ja, das ist natürlich scheiße. Vor allem gerade in diesem konservativen Amerika sagt man ja irgendwie Stereotyp. Kann ich schon verstehen, dass sie irgendwie das Bedürfnis hatten, den irgendwie zu verstecken.
Und stell dir dann vor, du musst noch die Packungsbeilage auf einer anderen Sprache lesen. Also,
ja, stimmt. Ja,
das sind also Faktoren, die man eigentlich nicht gerne haben möchte. Aber ein wichtiger neuer Punkt ist nämlich noch reingekommen, und zwar, dass es natürlich auch sein kann, dass man schwanger ist und die Periode nicht ausbleibt. Also noch
deswegen
ein Grund
mehr. Deswegen ist ja auch zu den unsicheren.
Ganz genau. Zeichen noch ein Grund zählt. Mehr, warum es zu den unsicheren Zeichen zählt. Das fand ich nochmal kurz wichtig zu hören. Genau.
Ja. Und, aber passiert es denn häufig, also das ist doch schon der Regelfall, dass die Regel ausbleibt, wenn man schwanger ist?
Ja, der Regelfall ist, dass sie ausbleibt, das ist absolut richtig. Aber gerade eben im ersten Zyklus ist es nicht so ganz zu differenzieren, weil wie die Hörerin richtig gesagt hat, kann es sein, dass eben bei der Einnistung der Eizelle zu einer kleinen Blutung kommt und es dann quasi als Menstruation wahrgenommen wird und man dann erst im darauffolgenden Zyklus feststellt, dass die Periode vielleicht wirklich ausgeblieben ist.
Ja. Ja. Weißt du, was mich total interessieren würde, wie es jetzt zum Beispiel Antikörpertests für den Coronavirus gibt, würde ich super gern mal einen Test machen, der mir sagt, ob ich irgendwann vielleicht schon mal unbemerkt schwanger gewesen bin, aber diese Befruchtung dann einfach nur diese Eizellen einfach nur abgegangen ist.
Mhm. Also, es gibt natürlich dazu keine Zahlen, weil es eben unbemerkt stattfindet, aber die Vermutung ist, dass das total häufig vorkommt. Mhm. Man sagt, man geht davon aus, dass eigentlich von 100 Schwangerschaften 70% früh abgehen, unbemerkt. Ne? Wow. Muss man sich mal vorstellen. Also das ist, ist richtig, richtig viel.
Und passiert das, also ist da die Häufigkeit stärker, je weiter am Anfang man noch ist? Also zum Beispiel innerhalb dieser 6 bis 8 Tage, wo die Eizelle durch den Eileiter quasi in die Gebärmutter sich bewegt?
Ja, also es kann natürlich auch sein, dass die sich gar nicht erst einnistet und dass die befruchtete Eizelle dann einfach mit der Blutung ausgeschwemmt wird. Das kann natürlich sein. Nur die Frage ist dann natürlich immer, ab wann sprichst du von der Schwangerschaft, ne? Also ist das schon eine Schwangerschaft gewesen oder nicht? Also das ist dann auch ein bisschen eine ethische Frage, nicht nur eine rein medizinisch-biologische. Aber das führt, glaube ich, jetzt an der Stelle auch zu weit.
Dafür haben wir ja noch weitere Folgen, die bald kommen werden. Und ich glaube, auch diese Frage wird uns wahrscheinlich eher bald statt weiter weg beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Wrap-up für die heutige Folge. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei Jula weitergeht. Jetzt, wo wir wissen, dass sie einen positiven Schwangerschaftstest hatte, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da jetzt noch für neue Sprachnachrichten kommen. Und passt fast gut. Weil ich glaube, wir sind noch ein Stück weit von den ganzen Trimestern entfernt, die wir genauer beleuchten werden. Mhm. Ich denke, wir kümmern uns jetzt auch erstmal drum, was ist denn, wenn man tatsächlich unglücklich schwanger ist. Und diese Dinge, bevor wir dann erstmal zum wirklichen regulären Schwangerschaftsverlauf kommen. Aber ja, ich bin total dankbar, dass wir Jula da so begleiten dürfen und freue mich da schon auf die nächsten Nachrichten.
Ja, also ich mich auch, und ich bin auch dankbar, dass wir so viele engagierte Hörer und Hörerinnen haben, die uns immer wieder Rückmeldungen, Fragen, Anekdoten zu den behandelten Themen zuschicken. Macht weiter so, wir freuen uns über jede einzelne davon, auch wenn nicht immer direkt eine Rückmeldung kommt. Und auch zu diesem Thema, wenn ihr Einfälle habt, Fragen, die aufgekommen sind während der Folge, lasst es uns gerne, gerne wissen über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. mail@victoriasecrets.de. Wir haben ein Ohr für euch und beantworten eure Fragen natürlich auch sehr, sehr gerne.
Genau, gerade zu dem Punkt, falls euch da irgendwelche Anekdoten, die lustig sind oder spannend sind, einfallen, dann schickt ihr uns immer gerne zu. Das freut uns entweder privat, wenn wir sie nicht veröffentlichen dürfen oder sollen, aber wir nehmen sie dann natürlich auch immer gerne in die Folgen mit rein, weil das einfach ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, ist. Ja. Ich habe noch eine Frage am Ende, und das werde ich jetzt auch in der nächsten Insta-Story als Frage mal teilen, weil mich das tatsächlich sehr interessiert. Und zwar habe ich ja für mich festgestellt, dass ich mit meinem Partner sehr viele Dinge berede, seit ich den Podcast mache.
Mhm.
Und dann habe ich tatsächlich letztens mit meiner Friseurin auch über den Podcast gesprochen, die sich auch die erste Folge angehört hat. Und sie dann meinte auch, ja, sie hätte dann auch mit ihrem Freund dies und das besprochen. Und dann habe ich auch noch mal nachgedacht, dachte mir, ja, wenn ich den Podcast nicht machen würde, dann wären ganz viele Themen, die wir dadurch jetzt besprochen haben, unbesprochen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass dadurch die Qualität unserer Beziehung schlechter wäre oder sonst irgendwas, aber ich glaube, dass es für uns total toll ist, weil wir dadurch einfach eine größere Bandbreite an Themen haben, die wir einfach besprechen und wo ich seine Meinung erfragen kann und er meine Meinung dazu erfährt. Und ich finde es total bereichernd und mich würde interessieren, ob die Hörer oder Hörerinnen dieses Podcasts viele Themen mit in ihre Beziehung tragen. Und ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest. Für mich würde es auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Grund, mal Insta, unsere Insta-Community zu befragen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, also ich bin auch gespannt auf die Reaktion. Ich glaube, dass es vielen ähnlich geht wie dir. Bei mir steht das vielleicht eher ein bisschen im Hintergrund, weil ich es halt doch häufig eher von der fachlichen Seite beleuchte und mein Partner ja da er auch Mediziner ist, das manchmal gar nicht erst auf diese losgelöste Ebene kommt von dem Medizinischen weg, was vielleicht auch negativ sein kann, klar, aber ja, ich glaube, da ist schon mehr Input da, wenn man sich bisher noch gar nicht so mit den Themen beschäftigt hat. Deswegen spannende Frage. Mal sehen, was da an Reaktionen zurückkommt.
Genau. Und wenn ihr uns auch noch anderweitig unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Steady tun. Das ist eine Plattform, wo ihr so ein monatliches Abo klicken könnt, um uns auch finanziell zu unterstützen. Und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns, Katrin.
Ja, schön, dass ihr dabei wart.
Ob ich jetzt rein probeweise mal auf diesen Teststreifen pinkle oder ihn in mein Gläschen voller Urin halte oder ob ich ihn aufbewahre für den Tag, an dem es mich wirklich sehr, sehr stark interessieren wird.
Wir werden davon hören.
Genau. Na dann, macht's gut und bis bald.
Tschüss.